mit Nina Landhofer. Und heute ist bei uns alles ein bisschen anders als sonst, denn ich bin heute überhaupt gar nicht allein im Studio, sondern bei mir sitzen Rosalie Fischer, Elisabeth Schöberl und Georgina Ruprecht. Hallo ihr drei, super, dass ihr da seid.
Hallo.
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 Und das Ganze ist nicht einfach so, sondern im Rahmen von Mitmischen. Das ist unser Schülermedientag heute. Und wir haben einen Haufen Schüler im Funkhaus und auch im Freien Mann bei den Fernsehkollegen zu Gast, die uns ein bisschen über die Schulter schauen und in meinem Fall tatsächlich auch ein bisschen hier die Regie übernehmen. Darüber sprechen, was euch interessiert. Und im Vorfeld habt ihr schon ein paar Vorschläge gemacht. Alles können wir, glaube ich, nicht aufgreifen, da reicht die Zeit nicht, aber vielleicht doch ein paar Punkte, die irgendwie auch zusammenhängen, wie ich finde. Zum Beispiel das Thema künstliche Intelligenz hatte mir eure Lehrerin weitergeleitet, aber auch das Thema Medienkonsum hattet ihr mir geschickt und die Frage, sind Medien überhaupt noch Gatekeeper, also diejenigen, die vorsortieren, analysieren, erklären. Und all das hat, finde ich, sehr viel mit uns als Gesellschaft zu tun, aber auch mit euch, mit uns allen, mit unserer Demokratie. Und hier schließt sich ein bisschen der Kreis zum Tag der Pressefreiheit, der jedes Jahr nämlich am 3. Mai ist. Also, wo sind die ethischen Grenzen beim Thema KI? Wo ist sie hilfreich vielleicht? Wo unterstützt sie totalitäre Regime? Wo trägt sie dazu bei, dass noch einfacher Falschnachrichten in Umlauf gebracht werden? Und wie kann man die überhaupt identifizieren? Welche Rolle spielen wir Medien dabei? Und was macht die Möglichkeit, immer und zu jeder Zeit und überall an Nachrichten zu kommen mit uns, quasi im Livestream? Und vielleicht schaffen wir ja wenigstens so ein bisschen, uns diesem Geflecht von Fragen zu nähern. Aber zuallererst habe ich mir die Frage gestellt, welche Medien nutzt ihr denn eigentlich überhaupt? Vielleicht noch dazu gesagt, ihr seid, glaube ich, 16 Jahre alle, drei?
Ja, ich bin 17.
Du bist 17, okay. Und wie informiert ihr euch? Welche Medien nutzt ihr?
Also ich nutze auf jeden Fall im Alltag schon Medien, weil ich schreibe auf meinem iPad mit in der Schule. Ich will mir halt die vielen Hefteinträge sparen, also beziehungsweise die vielen Hefte mit den Einträgen. Um mich zu informieren, würde ich sagen, es kommt immer drauf an. Natürlich weiß ich, dass man gerade, wenn man auf Instagram oder auf TikTok ein Video sieht, dann nicht erstmal glauben sollte und ohne zu recherchieren, weil dann doch viel Fake News im Laufe sind. Aber wenn ich was sehe, was mich interessiert und wo ich hinterfrage, ja, das könnte sogar sein, dann versuche ich halt, keine Ahnung, das zu googeln oder vielleicht Zeitungsartikel darüber zu finden.
Das wäre jetzt tatsächlich nochmal so die Nachfrage gewesen. Also du hast jetzt TikTok und so schon angesprochen, also Social Media seid ihr auf alle Fälle drauf, aber hört ihr zum Beispiel Radio, guckt ihr noch normales, lineares Fernsehen oder lest Zeitungen oder Zeitschriften oder irgendwie sowas?
Also ich höre Radio jeden Morgen mit meinem Vater im Auto und auch wenn ich generell wohin fahre mit meinen Eltern, höre ich das hauptsächlich im Auto persönlich, nicht allein in meinem Zimmer, sondern wie gesagt nur im Auto. Zeitungen lese ich. Ich lese viel Online-Zeitungen, da es einfach leichter zugänglich ist.
Also ich persönlich informiere mich auch über Zeitungen und über Fernsehen. Meistens immer am Küchentisch, wenn das Morgenblatt auf dem Tisch liegt, schaue ich mal die neuen News an. Und Radio höre ich meistens auch auf dem Weg zur Schule, also im Auto meistens. Und ja, das sind meine Informationsquellen, weil ich auch weiß, dass das seriöse Quellen sind und ich denen vertrauen kann.
Wir haben auch eben schon ein bisschen geplaudert zusammen und uns kennengelernt. Da habt ihr auch alle erzählt. Und ich muss vielleicht dazu sagen, dass der Rest von euch, nämlich ungefähr Pi mal Daumen noch 10 Schülerinnen, alles hier Frauenpower heute, mir gegenüber in der Regie hinter der Glasscheibe sitzen und uns zuschauen. Und da habt ihr mir alle eigentlich erzählt, dass ihr auch wahnsinnig gerne Podcasts hört. Also das ist dann schon, sagen wir nicht Radio, aber Audio ist dann offensichtlich doch was, was euch interessiert. Aber wie nehmt ihr uns denn wahr? Also wenn ihr jetzt auf die Medienschaffenden blickt, fällt euch da was auf? Fehlt euch da was? Wie nehmt ihr uns wahr?
Wenn ich jetzt an generell deutsche Medien denke, kommt der BR auf jeden Fall in den Kopf. Ich bin eher S-Bahn-Fahrer und dann höre ich eher seltener Radio, aber morgens ist es eh irgendwie immer an und im Hintergrund läuft es dann doch mal.
Habt ihr das Gefühl, jetzt vielleicht auch mal ein bisschen nicht nur die sozialen Medien, sondern auch irgendwie nochmal Radio und Fernsehen mit reingenommen oder Zeitungen? Habt ihr das Gefühl, dass wir die Themen aufgreifen, wir Journalistinnen und Journalisten, die euch interessieren?
Also teils, ich muss sagen, dass teilweise die Themen wirklich gut aufgegriffen werden. Beispielsweise haben wir heute schon einen Vortrag bekommen von Ihnen. wo der BR auch über Hundewelpen in Rumänien geredet hat. Sowas finde ich persönlich sehr interessant. Das habe ich tatsächlich gestern erst durch Zufall entdeckt. Und teilweise ist es leider so, dass mich das jetzt persönlich einfach entsprechend meines Alters nicht so viel angeht und es dann mehr meine Eltern interessiert. Aber das ist ja auch gut, ein Spektrum für jede Altersklasse zu haben. Politische Themen finde ich jetzt auch wichtig. Aber ja, teils, teils.
Also ich persönlich finde auch die Vielfalt des BRs sehr spektakulär und beeindruckend. Also für die Jugendlichen gibt es ja die Pulsreportagen. Und es ist für jeden was dabei, wenn ich jetzt zwischen Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, die 80s bis zu den Neuzeit, das ist alles gut. Also alle sind glücklich. Mhm. Und ich bin der Meinung, also mich interessiert sehr diese Pulsreportagen, weil ich finde auch, dass es sehr für Jugendliche sehr ansprechend gestaltet.
Und also quasi die Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen und was so die Inhalte angehen. Also habt ihr da das Gefühl, eure Themen, die euch beschäftigen, also sind das so Themen, wo ihr sagt, ja, da finde ich all das, was ich will?
Also ich würde sagen, es kommt ganz drauf an. Ich finde gerade in meiner Generation sind Interessen sehr weit verteilt. Ich glaube, ich habe keine Freundin, die wirklich genau die gleichen Interessen hat wie ich. Das heißt, an sich finde ich es gut, dass für jeden mal was dabei ist und ich halte es für unmöglich, wirklich für jeden, dass es jedem immer gefällt. An sich finde ich schon, dass der BR viele Themen auch recht gut von der jugendlichen Perspektive aus betrachtet. Natürlich nicht alle, das ist auch normal. Man will ja nicht nur ein jugendliches Publikum haben. Deswegen würde ich schon sagen, dass das ein oder andere Thema schon aus einer jugendlichen Perspektive ganz gut getroffen wurde.
Und ich habe also nicht nur euch hier und eure Schulkameradinnen in der Regie hinten sitzen, die uns zuschauen, sondern scheibchenweise komme ich jetzt raus, wer hier noch alles sitzt. Ich habe nämlich noch jemanden im Studio hier, Maja Götz. Sie ist Leiterin des, ich sag's einmal den sperrigen Titel, Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen beim Bayerischen Rundfunk. ITZI ist die Abkürzung und ich glaube, da bleibe ich heute auch bei. Und sie beobachtet quasi alles, was so von medienpädagogischer Seite zu beachten ist. Maja, ist das stellvertretend für viele, was wir hier gerade von der Rosalie, der Elisabeth und der Georgina gehört haben?
Ja und nein. Also zum einen ist die Welt gerade der sozialen Medien, die Generation davor hat sie auch genutzt. Die jetzigen Generationen, die wachsen damit auf, die leben damit. Das sind für sie auch reale, zum Beispiel Freundschaften, die dort gepflegt werden. Und natürlich, Elisabeth hat es sehr schön zusammengefasst, es ist einfach unglaublich breit, diese Interessensvariante. Mit sozialen Medien ist es entsprechend eben auch möglich, wirklich zu jedem Interesse irgendwo was zu finden. Und das sind dann meistens nicht die Dinge, die im BR laufen. Was sich aber schon durch alle Jugendstudien zieht, dass wenn es drauf ankommt, wenn man wirklich wissen will, was ist da los, dann gehen auch Jugendliche, die sonst nicht mehr im Fernsehen sind, dann gehen sie zu den großen Marken wie Tagesschau oder Heute und lassen sich einfach informieren. Und auch gerade die Jugendreportagen sind Dinge, die Jugendliche durchaus hören. Gleichzeitig ist wichtig, dass auch die Realität im Blick zu haben, so ganz innen sind wir da nicht.
Beispielsweise TikTok haben wir jetzt vor der Europawahl vom Weltspiegel neues Format, BR ist so. Also schaut ihr sowas?
Also von unserer Schule aus werden wir da auch relativ gefördert, wenn wir eben nicht von Haus aus die Tagesschau jetzt beispielsweise anschauen und uns da informieren. Wir müssen einmal in der Woche ein ANL, also ein Analog schreiben in Politik und Gesellschaft über ein Thema, das uns der Lehrer vorgibt. Wenn wir besondere Wünsche haben, können wir die auch äußern. Und da wurden uns dann auch am Anfang des Jahres vertrauenswürdige Quellen angegeben, die eben keine Fake News oder wenn schon ganz, ganz wenige Fake News verbreiten. Beispielsweise die Tagesschau, die Süddeutsche Zeitung, so wirklich die großen Konzerne, die großen Marken. Also wenn man das von Haus aus nicht macht, fördert unsere Schule das eben auch wirklich gut mit, was ich persönlich sehr ansprechend finde.
Also ich finde es tatsächlich lustig, dass gerade der Instagram-Account von der Tagesschau genannt wurde, weil das wirklich ein Account ist, wo ich wirklich, wenn ich mal ganz schnell einen Faktencheck machen will oder mal ganz kurz wissen will, was da wo passiert ist, ist, glaube ich, der erste Account, auf den ich gehe, bevor ich irgendwie auf Google eine Suche mache. Und ich glaube, der hilft auch vielen von uns in unseren ANL in der Klasse. Aber der Instagram-Account ist von vielen Jugendlichen auch extrem beliebt, weil es halt einfach, man muss sich nicht die ganze Show anschauen, es ist kurz und man weiß trotzdem ungefähr, was so los war.
Also ich gucke auch die Tagesschau immer am Abend, das gehört bei mir zum Abendprogramm dazu.
20 Uhr.
20 Uhr, genau.
das ist die Sendezeit.
Durfte man früher nirgendwo anrufen.
20:15 Uhr, die magische Zeit.
Genau, dann kommen die Filme. Aber ich persönlich nutze die Tagesschau, um wirklich die neuesten Nachrichten wirklich brandaktuell, also mich informieren zu lassen. Und für die ANL ist das meistens sehr, sehr hilfreich, weil es gut zusammengefasst ist. Aber generell, ich nutze auch andere Quellen, die mir seriös erscheinen. Man muss natürlich immer unterscheiden können und auch einteilen können, was ist wirklich, was stimmt dazu. Und deswegen sollte man auch sich in einem großen Spektrum informieren und sich nicht nur auf eine Quelle verlassen.
Ich wollte eigentlich erst später drauf kommen, aber wir sind gerade schon so ein bisschen automatisch in diese sind die Medien noch Gatekeeper-Diskussionen reingekommen, weil ihr habt jetzt tatsächlich von euch erzählt, also wenn irgendwas ist oder so, wenn euch was brennend interessiert oder was auf der Welt passiert, dann schaut ihr tatsächlich noch bei den großen Medienhäusern und vielleicht dann eben weniger auf TikTok. Habt ihr das Gefühl, dass das für eure Generation gut aufbereitet ist, was da ist? Oder ist das eigentlich eher was doch immer noch so ein bisschen langweilig ist? Wie geht ihr damit um?
Also ich finde gerade jetzt, ich bleib beim Beispiel Tagesschau, ich finde, deren Account ist gut gemacht, da ist im Bild die wenigeren Fakten und dann kommen, wenn man sich das dann ordentlich durchlesen kann oder man kann auf den Artikel klicken, den sie dazu veröffentlicht haben. Und ich finde es vor allem schwierig, weil wirklich, also es werden ja so viele Informationen in der Sekunde veröffentlicht. Das heißt, man wird wirklich überflutet mit Informationen. Man kann da wirklich teilweise schwer rausfiltern, was da jetzt Fake News sind. Und das meiste ist halt leider Fake News oder immer irgendwie ein bisschen verändert. Und da finde ich gerade eine Tagesschau oder auch andere Portale, die dann sich solche Accounts machen, finde ich wirklich hilfreich, vor allem, weil man mal kurz nachschauen kann.
Da gebe ich vielleicht noch mal kurz an Maja Götz weiter. Das ist ja tatsächlich auch das Problem, ne? Also man kann Millionen Informationen in Millionen Sekunden sofort irgendwie konsumieren. Wie kann man da medienpädagogisch sinnvoll mit umgehen?
Na, zum einen haben wir das genau gerade gehört. Also dieses themenzentrierte Suchen. Es geht nicht darum, den ganzen Tag Tagesschau zu gucken oder lineares Fernsehen. Das hat sich erledigt. Aber in dem Augenblick, wenn ich eine Frage habe, dann zu wissen, wo kann ich hingehen, um mich zu informieren. Und den Rest der Zeit kann es auch gerne Katzen und Hunde und was es sonst noch so für schöne Dinge gibt. Und hier kommt eben noch ein anderer Bereich rein. Algorithmen, die insbesondere in den sozialen Netzwerken, TikTok, Instagram, extrem stark sind und einem im Prinzip immer nur die gleiche Information liefern. Das heißt, dort einen Weg zu finden, wie kann ich meinen Algorithmus stören, damit er mir auch mal wieder was anderes zuspült. Oder aber, wo kann ich Dinge dann eben nachprüfen? Das ist genau die Medienkompetenz, eine der großen Medienkompetenzen, die Jugendliche heute brauchen.
Wie begegnen wir dem? Ganz praktisch.
Ganz praktisch ist es vor allen Dingen auch eine Aufgabe von Schule. Fand ich, was Rosalie eben gerade erzählt hat, fand ich super. Also wenn die Schule zeigt, hier und da könnt ihr suchen, ihr müsst euch informieren. Lange Zeit war es eben so, dass der eigentliche Teil des Lebens von Jugendlichen auf sozialen Netzwerken, in Medien überhaupt nicht in die Schule rein durfte. Und nach wie vor haben wir viele Lehrkräfte, die eher sagen, nee, das hat bei uns nichts zu suchen. Rein faktisch ist es ihre Lebenswelt. Rein faktisch ist es die Welt, mit der sie sich informieren. Und hier, wenn Schulen es dann schaffen, hier Medienkompetenz als Teil des Unterrichts eben sogar in einer Regelmäßigkeit zu integrieren, das ist genau das, wie es klappen kann.
Maja Götz, ich habe das Gefühl, dass die Schule und die Elternhäuser hier alles komplett richtig gemacht haben. Aber es ist ja tatsächlich auch eine Bubble von Schülerinnen jetzt in einem Obermenzinger Gymnasium.
Also das ist sicherlich eine Vorzeigeschule und es ist schön, dass es sowas gibt. Und auch dort könnte man sicherlich noch sehr viel mehr machen, wo Jugendliche noch mehr Raum auch bekommen, sich mit Medien auszudrücken, gerade ihre Referate, ihre Präsentation wirklich auf verschiedenste Weise auch mit KI aufzubereiten. Insgesamt im europäischen Vergleich liegen wir ziemlich weit unten. Also es sind bestimmte Momente, die in der Schule eben bei uns wenig Raum bekommen. Mal ist es so eine Stunde, mal gibt es eine AG dafür. Aber eigentlich wäre es möglich, so viel mehr im Schulunterricht auf das Thema einzugehen, Medien einfach direkt zu nutzen, viel mehr als Teil des Mediums. Und was ja gerade das Entscheidende ist, nicht nur statt Tafel oder Overhead ist dann ein Laptop da, sondern wirklich auch Lehrkräfte als LernbegleiterInnen zu sehen und die Jugendlichen im Prinzip selber ihren Weg finden, wie sie sich Informationen holen, wie sie als Team zusammenarbeiten. Und diese Nutzung von Medien haben wir leider noch zu wenig.
Ist ja vielleicht auch so ein bisschen die Schwierigkeit. Die drei sind quasi mit Social Media groß geworden. Wir beide noch nicht, aber haben uns natürlich auch beruflich sehr damit beschäftigt. Also kennen uns so ein bisschen jetzt auch aus. Ich habe oft das Gefühl gehabt, wenn ich selber auf Elternabenden war, weil diese Medientrainings, die gibt's dann ja auch immer abends nochmal für die Eltern. Und da war ich immer entsetzt, wie ahnungslos die Eltern oft sind, und zwar die Medien verteufeln eigentlich am meisten und kriegen aber gar nicht mit, was ihre Kinder da alles machen. Also das ist ja auch so eine Schwierigkeit, an die ranzukommen.
Also wir haben in Deutschland einen sehr medienkritischen Diskurs immer schon gehabt, und oftmals war es nicht angemessen. Also es hätte sich gelohnt, mal genau hinzugucken im Fernsehen, was dort gelaufen ist. Nach wie vor ist es so, dass viele Eltern für sich vielleicht beruflich das auch gar nicht brauchen, sich damit auseinanderzusetzen. Aber in dem Augenblick, wenn ich halt Verantwortung für ein Kind übernehme, ist das eben auch ein Teil. Und dann zu sehen, wie können wir das zusammen machen? Und auch ganz offen zugegeben, das ist bei meinen drei Mädchen auch, die können so viel besser mit Medien umgehen, die wissen so viel mehr. Und trotzdem ist es spannend, wenn ich mal mitkommen darf, wenn sie mich so ein bisschen mit reinnehmen in ihre Medienwelt und das vielleicht nochmal das eine oder andere sagen kann, wo ich sage, so, nee, das finde ich jetzt nicht gut, dass die Heidi so mit denen redet. Das finde ich, ne, so finde ich unmöglich. Also auch eine Gegenposition zu nehmen, wo es das einfach auch braucht.
Über KI wollten wir tatsächlich ja noch reden. Macht euch das Thema Angst?
Nein, tatsächlich gar nicht.
Also ich würde auch sagen, gar nicht. Ich finde es super nützlich. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von ChatGPT. Ich hoffe, mir hört jetzt kein Lied dazu, aber ich glaube, in jedem meiner Referate habe ich da definitiv mich inspirieren lassen. Also ich habe natürlich selbst noch Arbeit gemacht, weil es gibt leider mittlerweile Plattformen, die können das nachweisen, wenn man ChatGPT benutzt hat.
Es gibt auch welche, die können das umwandeln von ChatGPT, dass sie es humaninär da.
Das machen wir dann, wenn das Mikro aus ist.
Sagen wir dann später, ne? Also ich würde sagen, ChatGPT ist hilfreich. Ich verstehe schon, dass sich der ein oder andere Sorgen macht. Ich sehe es derzeit eher als Chance und Hilfe und nicht wirklich als irgendwas in der Art von Bedrohung.
Also mir macht es zum Teil schon Angst. Zum Beispiel jetzt auch in der Pflege. Ich habe jetzt auch gehört, dass Pflegeroboter in China gibt durch künstliche Intelligenz. Und ich finde, da fehlt einfach der menschliche Kontakt. Also in der Schule sehe ich die künstliche Intelligenz als hilfreich an, aber auch als Unterstützung. Da, wenn man jetzt zum Beispiel eine Hausaufgabe vergessen hat etc., kann man da echt eine schnelle Hilfe sich holen. Aber auch jetzt, wenn ich jetzt autonomes Fahren, künstliche Intelligenz, das geht mir ein bisschen alles zu weit. Und ich habe ein bisschen Angst, was das für ein Ausmaß annehmen kann und wie unsere Zukunft dann dadurch schon aussehen wird.
Maja Götz, wie geht man denn damit um? Also wir sind jetzt beim Thema KI ja noch einen Schritt weiter und schneller, als Social Media uns damals schon angefangen hatte zu überrollen. Da hechelt man doch eigentlich nur hinterher, oder? Auch mit so einer pädagogischen Aufklärung.
Absolut. Da hängen wir noch mal mehr hinterher, hinter allem, was wir bisher so an Medienentwicklung gehabt haben, weil in 4 Jahren wird einfach ganz viel anders aussehen. Eigentlich müsste sich Schule ganz, ganz schnell anpassen, Wege finden. Schon vorher soziale Medien waren eine große Herausforderung, aber KI ist wirklich nochmal eine ganz andere Dimension.
Macht dir das denn Angst?
Ja und nein. Also ich finde es auch klasse, wie ich das einsetzen kann, um dann zum Beispiel für Übersetzung, für Texte in anderen Sprachen oder meine Stimme dann ins Chinesische und in das Niederländische zu bringen. Sowas ist einfach, das macht Spaß. Auch zum Teil sind die Ästhetiken interessant, manchmal auch nicht. Man kann ganz viel lernen dabei und das ist toll und man kriegt wirklich Anregungen. Das fand ich auch toll, wie Elisabeth das gesagt hat, man wird inspiriert. Das heißt, da sind ganz viele Chancen und gleichzeitig sehen wir alle, wir sind mit Terminator groß geworden. Also man sieht schon, wie man auf so eine Idee kommt, denn wo das Ende ist, wo die Grenze ist, wo, das sehen wir alles noch gar nicht.
Wir sind jetzt bei künstlicher Intelligenz und eben auch Falschnachrichten so ein bisschen wieder gelandet, also bei Social Media auch schon eben. Das ist ja tatsächlich eins der wichtigsten Themen, vielleicht auch, wenn man jetzt auf die Medienlandschaft guckt. Thematisiert ihr zum Beispiel in der Schule oder auch zu Hause oder auch untereinander sowas wie Propagandanachrichten aus anderen Ländern, die dann irgendwie nach Deutschland reinkommen oder so?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja gerade auch mit Russland das Thema gehabt, einfach mit deren Propaganda und was die da tatsächlich innerhalb Russlands, sage ich jetzt mal, erzählen und was da alles passiert. Haben wir auch ein Video, ein russisches, gesehen, was von einer Russin, die Deutsch kann, übersetzt wurde und man hat wirklich mitgekriegt, was da abgeht, was ich persönlich sehr beängstigend fand, muss ich sagen. Aber wir werden da auf jeden Fall auch aufgeklärt. Ich denke, die jüngeren Generationen auch, soweit ich weiß. Meine Eltern warnen mich regelmäßig ebenfalls vor dem Themenbereich, sage ich mal. Und ja, genau.
Also in Sozialkunde, also Politik und Gesellschaft, haben wir uns jetzt auch über Populismus unterhalten und wie das über Medien verbreitet wurde. Wir haben uns zum Beispiel auch viele Reden von bekannten Politikern angehört und auch analysiert und geschaut, was Anzeichen für Populismus sind und sind dann wirklich relativ erschüttert gewesen, wie viele Politiker eigentlich Populismus in ihren Reden inkludieren und so probieren, dann die Menschheit irgendwie anzutreiben und ihre Meinung irgendwie vorzugeben.
Also ich würde sagen, schulisch auf jeden Fall.
Also würdest du sagen, ich habe jetzt mich in der Schule so gut damit beschäftigt, dass ich vielleicht so ein Propagandading auch rausfiltern also, würde und identifizieren würde als Propaganda?
Ich würde sagen, ich habe mich schon damit auseinandergesetzt. Ich wäre mir nicht 100% sicher, dass ich mich genügend damit auseinandergesetzt habe. Weil es ist gerade ein Thema, natürlich redet man damals zu Hause drüber oder natürlich redet man auch über die Schule, in der Schule drüber. Also das hat halt so viele Facetten, wo man sich mit beschäftigen kann, dass es relativ schwierig ist. Ich würde gerne von mir selbst behaupten, ich könnte Propaganda entziffern, wenn sie mir vorgelegt werden würde. Aber das kann man immer sagen, wenn es nicht so spät ist.
Habt ihr denn das Gefühl, wenn man so die deutsche Medienlandschaft, also die ganzen Fernsehsender, auch die ARD, die ganzen Verlage, FAZ, Süddeutsche, Die Zeit, Der Stern, keine Ahnung, wie sie alle heißen, habt ihr das Gefühl, wenn ihr so auf die ganze Branche guckt, das reicht aus, damit wir dieser Propagandamaschinerie was entgegensetzen können, damit das eben nicht verfängt? Oder meint ihr, da kann man noch was tun?
Derzeit würde ich so einschätzen, dass ich in Deutschland und mit den Medien, die ich konsumiere, relativ sicher vor Propaganda bin, auf jeden Fall bei den seriösen Medien. Aber sollte der Fall von einer wirklichen Propagandawelle eintreffen, dann wäre ich der Meinung, dass die meisten Zeitschriften da ja mitmachen würden, auch wenn ich das natürlich niemandem unterstellen will.
Das heißt, da ist ein bisschen die Kritik auch, dass dann einer so ein Thema vorgibt und dann springen sie irgendwie alle drauf und so ein bisschen schreiben wir vielleicht alle voneinander irgendwie auch ab und kreisen dann so um uns und dieses Thema herum.
Also ich finde gerade der Punkt, dass viele Zeitschriften und Zeitungen genau das Gleiche schreiben, das hört man immer mal wieder. Und ich würde sagen, wenn ein großes Event in Deutschland stattfindet, ist es logisch, dass jede deutsche Zeitung oder auf jeden Fall jede zweite, jede dritte davon berichtet. Man sieht es meiner Meinung nach immer wieder aus verschiedenen Perspektiven. Eventuell ist die Kritik anders, eventuell kritisieren die einen, was die anderen super finden. Wenn es ein großes Event für die Welt ist, verstehe ich schon, dass Zeitungen das gleiche in Anführungszeichen natürlich schreiben.
Ich finde es auch gut, dass viele Zeitungen das Gleiche schreiben, einfach weil man dann nochmal einen besseren Überblick haben. Also jetzt nicht genau das Gleiche, das finde ich nicht gut.
Du meinst aber thematisch das Gleiche, aber sozusagen
genau,
nicht inhaltlich.
Dass man das Spektrum hat von verschiedenen Perspektiven und von verschiedenen Seiten und dann wirklich irgendwann mal das, ich hoffe mal, das große Ganze zumindest sehen kann.
Hast du denn das Gefühl, oder ihr alle drei, dass das Spektrum in Deutschland groß genug ist? Also habt ihr das Gefühl, da kann sich eigentlich jeder was rauspicken? Auch Städter und Menschen, die auf dem Land leben, junge, alte, ist da für alle was dabei oder ist da noch Luft nach oben? Oder was würdet ihr mir mit auf den Weg geben?
Ich denke, dass wirklich viele Themenbereiche in Deutschland abgedeckt werden und für jeden was dabei ist, sage ich jetzt mal. Abgesehen davon ist in Deutschland ja auch Englisch in der Schule sehr gerne gelernt. Und man könnte sich auch andere sprachige Zeitungen durchlesen, die jetzt vielleicht nicht aus Deutschland kommen, beispielsweise Österreich, Schweiz, England, sonst woher. Und vielleicht schreiben die auch über irgendwas in Deutschland, wenn da, keine Ahnung, irgendwas mit der Bank ist oder sowas.
Und ich
aber meint ihr, das tun viele?
Also, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, der durchschnittliche Deutsche, der eine Zeitung liest, wird auch eine deutsche Zeitung seines Vertrauens, die er seit, keine Ahnung, 10 Jahren liest, weiterlesen. Aber ich aus meiner Perspektive würde sagen, dass das Spektrum groß genug ist. Ich bin mir sicher, irgendwo da draußen gibt es jemanden, der sagt, nein, gar nicht, meine Meinung wird nie abgedeckt, das ist ganz schlimm zur Zeit. Und man kann nicht jede Meinung immer zu 100% abdecken und manche Leute wollen nicht 70% ihrer Meinung vertreten haben, sondern 100%. Und die könnten dann schon sagen, nein, Spektrum ist zu klein. Ich würde aber ehrlich gesagt, ich gehe davon aus, dass die meisten Leute, denen das dann passiert, sich nicht den Umstand machen, jetzt die New York Times oder
Zeitschriften aus England durchzulesen, sondern sich einfach eventuell beschweren oder gar nichts dazu sagen.
Also ich denke auch, das Spektrum an Medien in Deutschland, also da ist jede Meinung, wird vertreten. Nochmal was dazu, was Elisabeth gesagt hat. Also ich bin der Meinung, wir haben ja auch Pressefreiheit und wir müssen das auf jeden Fall schützen. Also dass jeder seine freie Meinung äußern kann. Und das ist ganz wichtig in unserer Gesellschaft jetzt auch nochmal auf den Propaganda und Populismus zurückzuführen, dass wir das beibehalten und so auch alle Meinungen in den Medien vertreten werden können.
Da sprichst du ein wichtiges Thema an, nämlich der 3. Mai ist immer auch der internationale Tag der Pressefreiheit, wo Reporter ohne Grenzen auch seine Liste herausbringt von 180 Ländern, wo sie messen, wie frei oder unfrei die Presse und die Medien in den jeweiligen Ländern ist, wie gefährdet Journalistinnen und Journalisten sind in der Ausübung ihres Jobs. Nichtsdestotrotz hat der Ruf der Medienbranche auch in Deutschland ja ziemlich gelitten so in den letzten Jahren. Wie würdet ihr sagen, kann man den wieder retten?
Ich bin auch der Meinung, also dass Journalisten ihre Quellen auf jeden Fall abprüfen sollen und den internationalen Pressekodex befolgen sollten.
Glaubt ihr, das machen die meisten in Deutschland?
Ich würde schon sagen, es kommt halt auch immer darauf an, wo man jetzt eingestellt ist. Wenn man jetzt bei einem Klatschmagazin, sage ich jetzt mal, eingestellt ist, kann man sich natürlich auch mal erlauben, da ein bisschen größere Skandale zu machen. Vor allem, weil es ja, das bringt ja auch recht viel Geld ein. Ich möchte auch eigentlich einfach nur davon ausgehen, dass die meisten Journalisten, die bei seriösen Zeitungen arbeiten, das genauso ernst nehmen und sich ihrer Verantwortung bewusst sind.
Das ist eigentlich ein wunderschönes Schlusswort. Das war nämlich jetzt so der Fingerzeig an uns in der Medienbranche, dass wir unserer Verantwortung bewusst sind und bleiben. Ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich bei Rosalie Fischer und Elisabeth Schöberl und Georgina Ruprecht vom Obermenzinger Gymnasium. Und ganz herzlichen Dank auch an Maja Götz vom ITZI, einmal sage ich es jetzt noch, vom Internationalen Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen beim Bayerischen Rundfunk. Für mich war das eine spannende halbe Stunde beim Mitmischen. Da lernen wir auch immer ganz schön was dazu, finde ich immer. Und ich nehme mit, da geht noch was bei den Jungen, mehr als nur TikTok. Damit geht jetzt BR24 Medien zu Ende. Und uns kann man übrigens auch abonnieren in der ARD Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Nina Landhofer.